und herzlich willkommen zu Endlich erfüllt arbeiten, dein Podcast für Karriere und berufliches Ankommen. Mein Name ist Janike Stör und ich unterstütze Menschen dabei, ihren Platz in der Arbeitswelt zu finden. Mein heutiger Gast ist Oliver Meyer, der an meinem Programm Rein in den richtigen Job teilgenommen hat und herausgefunden hat, was er machen möchte und dabei noch eine weitere Schwierigkeitsstufe genommen hat, nämlich sein Wunsch angegangen ist, auszuwandern. Und das hat er umgesetzt. Bei der Jobsuche ist er noch im Rennen. Er weiß zwar, was er will, er ist aber noch dabei, den konkreten Job dann auch zu finden, den konkreten Arbeitgeber zu finden. Und wenn du das jetzt hörst, also wenn du diese Geschichte hörst und jemanden kennt, der Oliver unterstützen könnte, bitte meldet euch. Ich würde mich so freuen, wenn Oliver zeitnah nicht nur weiß, was er machen will, sondern auch machen kann, was er machen will, weil er einfach sehr, sehr gut darin ist und eine sehr große Motivation hat, seinen Traum auch umzusetzen und hat dafür sogar ein sehr gutes Jobangebot ausgeschlagen. Wenn du jetzt mehr über ihn erfahren möchtest, dann hör unbedingt diese Folge von Endlich erfüllt arbeiten. Noch eine kurze Information am Rande. Mein Online-Programm Rein in den richtigen Job geht in die nächste Runde. Und zwar starten wir wieder am 27. Januar. Wenn du dabei sein möchtest, kannst du dich noch anmelden bis zum 19. Also lange Zeit ist nicht mehr. Alle Details dazu findest du in den Shownotes. Ich wünsche dir ganz viel Freude bei dieser Folge. Dein Janike. Oliver, erstmal sehr, sehr schön, dich hier begrüßen zu dürfen. Wir haben uns ja vor einigen Jahren kennengelernt, als du Teilnehmer in meinem Kurs Rein in den richtigen Job warst. Und ich freue mich sehr, heute mit dir über deine Umstiegsgeschichte zu sprechen. Also herzlich willkommen hier im Podcast. Und ich habe für dich eine Einstiegsfrage, die ich immer mal wieder stelle. Und zwar, was bedeutet für dich berufliche Erfüllung?
Hallo Janike, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch heute. Und wie du schon sagtest, unsere Zusammenarbeit damals war für mich auch nochmal der Impuls, genau darüber nachzudenken. Und für mich habe ich damals eigentlich zwei Antworten auf die Frage entwickelt. Zum einen, ich glaube, das sind auch die meisten damit einverstanden muss, ein erfüllender Beruf eine gewisse Wertschätzung mit sich bringen. Und die Wertschätzung drückt sich zum einen natürlich dadurch aus, dass man entsprechend vergütet wird, ja, und mit dem Geld auch seine Arbeit wertgeschätzt sieht. Zum anderen natürlich auch Wertschätzung durch seinen Vorgesetzten, im Idealfall durch das Unternehmen, durch seine Mitarbeiter und Kollegen. Und die zweite Antwort ist, dass das, was man tut, beruflich tut, auch etwas ist, wo man dahinter stehen kann, über das man gerne erzählt, auf das man stolz sein kann, weil man denkt, dass man auch etwas für die Gesellschaft tut. Und der Gedanke, also die zweite Antwort, ist auch für mich dann immer stärker geworden auf meiner Suche nach dem nächsten beruflichen Schritt, nach der nächsten beruflichen Herausforderung.
Was denkst du über Erzieher, Erzieherinnen, Pflegekräfte, die ja sehr sinnvolle Tätigkeiten machen, aber nicht so gut vergütet werden? Was denkst du darüber?
Dass es eine Herausforderung unserer Gesellschaft ist, weil Erzieher, Pflegekräfte wie auch Lehrer nicht jetzt im ökonomischen Sinne finanziellen Mehrwert liefern, der dann in die Vergütung einfließt, sondern tatsächlich eigentlich etwas für die Entwicklung der Gesellschaft oder für die Aufrechterhaltung der Gesellschaft tun, was halt quantitativ sehr schwierig oder ökonomisch sehr schwierig einzuschätzen ist und sich halt wiederum in der Vergütung eher nachteilig ausdrückt. Und das haben wir gesehen während der Corona-Krise, als Lehrer und vor allen Dingen Pflegekräfte beklatscht wurden und dann Pflegekräfte dann irgendwann gesagt haben, ja, Applaus ist schön, eben das war die eine Seite der Wertschätzung, aber ein finanzieller Ausdruck dessen braucht es halt eben auch. Und ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft, Politik auch besser werden, diesen Beitrag, diesen beruflich erzeugten Beitrag auch besser zu verstehen, zu quantifizieren und dann in auch eine finanzielle Gegenleistung oder Wertschätzung dann auch umzumünzen.
Ich erlebe das gerade in unserer Kita, da wird immer mal wieder gestreikt. Nicht nur oder gar nicht mal für mehr Geld, sondern eigentlich für mehr Personal, weil die einfach unter Bedingungen arbeiten, die eigentlich nicht zumutbar sind. Wenn eine Erzieherin oder ein Erzieher im Urlaub ist, hat die andere Kraft schon ein Problem, weil sie die ganze Gruppe alleine betreuen muss oder aus einer anderen Gruppe wird dann jemand abgezogen. Also ich finde, das Thema ist super wichtig, da echt nochmal drauf zu gucken, weil du hattest ja vorhin gesagt, ne, es muss auch die finanzielle Wertschätzung stimmen, damit berufliche Erfüllung eintreten kann.
ich glaube, das geht vom Gefühl her auch ohne, aber es ist wahnsinnig schwierig und ich finde, da ist eine super große Ungerechtigkeit im Arbeitsmarkt vorhanden, die da einfach wichtige Tätigkeiten, wichtige Arbeit nicht genügend wertschätzt.
Ja, absolut. Und ich glaube, diese Personen, Pflegekräfte, Erzieher, Lehrer, die wissen ja, was sie verdienen werden und die wissen auch, was das tägliche Leben kostet. Aber ich glaube, sie gehen aus einer gewissen, oder sie stellen sich die Sinnfrage, sie gehen mit einem gewissen Anspruch hinein, etwas Gutes zu tun. Meine Frau ist zum Beispiel Krankenpflegerin, ja, und sie wird den Beruf für keinen anderen Beruf in der Welt tauschen, weil sie das, was sie macht, einfach liebt. Ja, sie liebt es, Menschen zu pflegen, sich um Menschen zu kümmern, in Austausch zu gehen, dafür zu sorgen, dass es diesen Menschen besser geht. Und das wird sie auch machen, wenn es die finanziellen Anreize noch tiefer werden, einfach weil sie es machen will. Und ich glaube, diesen Anreiz, diesen Anspruch, dieses Streben, was unheimlich wichtig ist, damit eine Gesellschaft funktioniert, den darf man nicht dadurch kompromittieren, dass man neben der finanziellen Wertschätzung auch noch die persönliche reduziert, und zwar in dem Maße reduziert, dass der Beruf in Stress ausartet, in Burnout, dadurch, dass einfach viel zu wenig Personal zur Verfügung gestellt wird oder in der Branche dann arbeitet. Dann sind nämlich beide Arten der Wertschätzung kompromittiert und dann wird es unheimlich schwierig, diese Berufszweige weiterhin attraktiv zu machen und für die Aufrechterhaltung einer gesunden Gesellschaft dann auch ja weiterhin unterstützen zu können.
Du kommst ja jetzt aus einer ganz anderen Branche als deine Frau, nämlich aus der Bankenbranche. Und du hast gesagt, dass du immer mal wieder oder eigentlich immer wieder in deinem Leben auch Erfüllung gespürt hast. Aber dann immer der Zeitpunkt kam, wo du das Gefühl hattest, so, das ist es jetzt nicht mehr. Was hat dich immer wieder dazu bewegt, dann auch Veränderung anzugehen?
Für mich ist es immer ganz wichtig, dass ich diese 8, 9 oder 10 Stunden am Tag mit etwas verbringe, was mir Spaß macht, was mich intellektuell herausfordert, was mich auf irgendeine Art und Weise reizt. Für mich war es immer eine Horrorvorstellung, einfach 8 Stunden am Tag damit zu verbringen, auf irgendeine Art und Weise oder mit irgendeiner Tätigkeit einfach den Monatslohn zu erarbeiten. Und das hat sich auch schon bei meinem ersten Job bei der Bank dann so entwickelt, dass ich praktisch über verschiedene Praktika mich an den Job herangerobbt habe sozusagen, der für mich der Traumjob war. Und den habe ich dann auch zuallererst bekommen. Und als dieser sozusagen zu langweilig wurde, weil die Lernkurve ausgereizt war, weil sich auch ein Verständnis oder eine eigene Definition von Sinn oder von Sinnhaftigkeit verändert mit dem Alter, mit der Erfahrung, habe ich dann immer wieder überlegt, okay, und was ist jetzt der nächste Schritt? Was ist die nächste Herausforderung? Was ist die nächste Steigerung einer sinnhaftig, einer erfüllenden, ausfüllenden Tätigkeit? Habe mich umgeschaut, habe mir überlegt, wie komme ich dahin? Und habe dann einfach die ersten Schritte dahin genommen.
Was war das für ein Traumjob?
Der Traumjob war Derivatehändler. Also das ist ein Optionshändler im Währungshandel. Da geht es darum, Euros gegen Dollars zu tauschen, zu schauen, wie sich der Euro gegen Dollar entwickelt wird und wie man das beeinflussen kann, was man daraus machen kann für Unternehmen, die eben in Zukunft Dollar bekommen, wie sie die am effektivsten oder am gewinnbringendsten in Euro tauschen können in 3 Monaten, in einem Jahr.
Warum hat dich das so gereizt?
Das Internationale, das Intellektuelle, das Komplexe. Währungsmärkte sind ja mit die größten Finanzmärkte der Welt, wo sehr viel an Einflüssen, politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche ihren Ausdruck finden und praktisch diese Komplexität zu zerlegen, auseinanderzunehmen und zu analysieren, Schlüsse daraus zu ziehen und dies dann umzusetzen und zu schauen, ob es auch funktioniert, ob man richtig gelegen hat. Das war das Reizvolle im Endeffekt im Austausch mit Kollegen, mit Kunden, mit anderen Unternehmen.
Du hast den Sinn angesprochen. Wie hat sich dein Verständnis geändert, sodass du diesen Job auch hinter dir gelassen hast?
Beim ersten Job war der Sinn eigentlich das, was man im Studium gelernt hat. Das war International Business Management, das auch umzusetzen. Also das, was man immer in der Theorie mitbekommen hat während des Studiums und im Kleinen, in Praktika, das ganz groß umzusetzen, sich zu beweisen und zu schauen, dass man erstmal in dieser großen, weiten Berufswelt auch eine Wirkung erzeugen kann. Also eine gewisse Selbstwirksamkeit zu erfahren, die dann auch wertgeschätzt wird, eben persönlich, finanziell, durch intellektuelles Wachstum im Endeffekt. Und das hat sich dahin weiterentwickelt, dass ich praktisch vom Kleinen, also Produkte zu entwickeln für Kunden, neue Produkte zu erschaffen, zu schauen, wie man die noch besser vermarkten kann, wie man es reibungsloser dem Kunden dann praktisch liefern kann, das eine Nummer größer zu machen. Also wie kann ich jetzt das, was ich im Kleinen geschafft habe für jetzt die Geschäftseinheit im Trading, wie kann ich das auf Unternehmensebene machen? Ja, wie kann ich praktisch, das war damals die Deutsche Bank, wie kann ich die Deutsche Bank so entwickeln, dass sie ihren gesellschaftlichen Mehrwert vergrößert und dann im nächsten Schritt, das war dann mein letzter Job bei der Deutschen Bank, dann auch im Bereich Nachhaltigkeit, also Umweltschutz, soziale Wirkfähigkeit, wie sie da ihren Footprint größer machen kann. Ja, also weg vom Finanziellen, vom reinen Finanziellen hin zu einem etwas holistischeren Impact, zu holistischer Wirkung, dass ein Unternehmen heutzutage einfach liefern muss oder was der Anspruch eines modernen Unternehmens sein muss, ja nicht nur rein auf in der kapitalistischen Definition ökonomisch erfolgreich zu sein, sondern auch gesellschaftlich erfolgreich zu sein. Das schließt in die Umwelt mit ein.
Wie glaubst du, kam es bei dir innerlich zu dieser Entwicklung hin zur Nachhaltigkeit und dem gesellschaftlichen Beitrag auch, den leisten zu wollen?
Ich denke, dass es bei mir über den Austausch zustande kam, also den Austausch, den ich auch in der Bank erleben durfte, mit anderen Kontinenten, mit Leuten in anderen Wirtschaftsräumen, in anderen kulturellen Räumen zu sehen, wie sie leben, wie sie auch beeinflusst werden von der Lebensart, die wir hier zum Beispiel in Europa führen, im Negativen wie im Positiven, auch zu reisen, zum Beispiel nach Südafrika zu sehen, was dort eigentlich für Naturschätze existieren und wie sie durch wirtschaftliche Ausbeutung zerstört werden, wie das indirekt auch durch damals mein Unternehmen verursacht wurde und dafür und dabei eine gewisse Verantwortung zu spüren zu beginnen. Ja, weil man dann doch über mehrere Ecken verstehen lernt, wie das, was man tut, eigentlich im dritten, vierten, fünften Grad eine schädliche Auswirkung auf andere Gesellschaften, auf die Umwelt haben kann. Und dann natürlich im Endeffekt mit der Geburt meines Sohnes, ne, macht man sich nochmal ganz andere Gedanken darüber, wie man die Welt hinterlässt, in der eigene Sohn dann hineinwächst.
Für die letzte berufliche Veränderung hast du ja an meinem Kurs teilgenommen. Was hat dir dieser Kurs persönlich gebracht oder auch das Coaching, deinen Weg neu zu justieren?
Ja, wenn man sich beruflich verändern will, dann bringt es ja auch wie alles andere eine Lernkurve mit sich, ne? Anfangs weiß man nicht, wie man das anstellen soll. Was ist der erste Schritt? Was der zweite? Dass man nicht den fünften vor dem ersten macht. Wenn man sowas alleine macht, dann ist die Lernkurve, hat die natürlich eine gewisse Ausdehnung und es dauert lange und es ist viel Trial and Error. Der Kurs bei dir hat einfach einen riesigen Sprung auf der Lernkurve bewirkt, indem ich praktisch mit den anderen Kursteilnehmern, mit den Ideen, Gedanken und der Erfahrung, die du eingebracht hast, sehen und lernen und dann auch ausüben konnte, wie die Abfolge ist. Also wie werde ich mir dessen bewusst, was ich jetzt eher so in vagen Gedanken eigentlich konkret will? Wie kann ich von den vagen Vorstellungen auf konkrete Ideen kommen? Was muss in diesen Überlegungen alles einfließen, damit es dann ein rundes Ergebnis wird, ein rundes Ziel, auf das ich dann zusteuern kann, ohne dass ich dann beim Ziel ankomme und denke, das ist eigentlich doch nicht so wirklich, ne, und dann wieder von vorne anfangen muss. Also es ist einfach ein Überspringen von vielen Trial and Error Phasen und ein Herausfinden, ein Herausspüren des nächsten Ziels, dass man dann auch in einer gewissen Schrittfolge, gewisse Abfolge von Handlungen klar und direkt ansteuern kann.
Nach Abschluss des Kurses hat es ja bei dir noch gedauert. Also das erlebe ich auch häufig, dass es so schon auch eine sehr intensive Veränderung ist, dass es auch ein Prozess ist. Und bei dir, wenn ich das so immer mal wieder sporadisch, hatten wir so per E-Mail Kontakt mitbekommen habe, war das ja durchaus auch eine sehr emotionale Zeit, die dann dazu geführt hat, dass du ausgewandert bist. Du bist in die Schweiz gegangen mit deiner Familie, hast deinen Job gekündigt und bist aber immer noch nicht ganz angekommen.
Ja. Ich glaube, so ein Kurs, so ein Seminar gibt einem alle erforderlichen Tools an die Hand, ja. Und in einer gewissen Zeit macht man gedanklich und emotional ziemlich viele Fortschritte, die man aber hinterher, also für mich war es zumindest der Fall, trotzdem ruhen lassen muss und immer wieder gedanklich durcharbeiten muss, durchgehen muss, ne. Bei mir war das so in vielen Leerlaufphasen, wie bei Spaziergängen, bei Einkäufen, dass ich das mein Gehirn sozusagen meine Gedanken habe wandern lassen und die einzelnen Inputs, die Impulse auch aus dem Kurs immer wieder nochmal durchlaufen habe, um zu sehen, okay, passt das für mich vom Gefühl her, von der Intuition? Ist es das Richtige, das, was ich erarbeitet habe? Macht das auch wirklich langfristig Sinn, herauszufinden, auch mich in Situationen zu versetzen, wie es im Ziel aussehen könnte? Also wenn ich das erreicht habe, wie wird es sich anfühlen? Passt das oder zwickt es da irgendwo? Und wenn es zwickt, was ist es noch, was ich nochmal praktisch für mich durcharbeiten muss, durchkauen muss? Und dann so über die Zeit bildet sich doch ein sehr klares Bild heraus. Und ich bin für mich auch das Szenario durchgegangen, hey, wenn ich jetzt nicht den Schritt gehe, ja, ich höre bei der Deutschen Bank auf nach 17 Jahren, was für mich zweite Familie war. Ich gehe aus Frankfurt weg, was für mich eigentlich eine zweite Heimat wurde, gehe zurück in die ursprüngliche Heimat, in die Schweiz. Wie fühlt sich das eigentlich alles an? Es ist ja nicht nur ein Beruf, den ich dann aufgebe. Es ist ja auch ein Ort und ein Freundeskreis und Bekanntenkreis, den ich zu einem gewissen Grad aufgebe. Wie fühlt sich das an? Fühlt sich immer noch richtig an? Und was könnte in der Schweiz alles passieren? Ja, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Und falls das eintritt, wäre es immer noch die richtige Entscheidung oder wäre es immer noch der richtige Schritt gewesen? Und wenn du dann das alles mit Ja beantworten kannst, und ich glaube, wir hatten noch mal so eine Unterhaltung, Janike, wo du gefragt hast, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Und da habe ich gedacht, ja, im schlimmsten Fall campe ich halt mit meiner Familie unter der Brücke. Und es wäre aber immer noch okay gewesen, den Schritt zu nehmen und herauszufinden, wie ich dazu kommen muss oder ob es nicht ein paar Abstufungen im Ergebnis gibt, die positiver sind und die das Ganze halt immer noch ja wertvoll machen, ja, diesen Schritt zu gehen und den Wechsel zu suchen.
Jetzt bist du ja mit deiner Familie umgezogen. Wie hat die das erlebt? Wie hat die deinen Wunsch nach Veränderung mitgetragen auch?
Das war eben auch Teil des Prozesses. Ich glaube, den Kurs habe ich alleine gemacht. Den hat ja meine Familie nicht mitgemacht, sondern den habe ich ja mit dir und den anderen Seminarteilnehmern gemacht. Von daher hatte ich für mich jetzt eine Beschleunigung in der Entscheidungsfindung, für die ich meiner Familie natürlich mehr Zeit lassen musste. Einfach natürlich auch meiner Frau. Und das war auch ein Faktor, der jetzt den Zeitraum nach dem Seminar bis zum Umzug mitbestimmt hat, ja. Weil natürlich muss die Familie auch damit einverstanden sein. Natürlich muss die Familie auch mit dem Worst Case einverstanden sein. Und für mich war es auch wichtig, meiner Familie ein gewisses Sicherheitsnetz bieten zu können, um diesen Schritt mitzugehen, ne? Weil ich bin ja, muss ich ja schon sagen, der Haupttreiber gewesen. Ich stürze im schlimmsten Fall meine Familie von einem sicheren Umfeld in ein eher unsicheres Umfeld. Und da muss ich dann auch schon eine gewisse Führung übernehmen und auch eine gewisse Sicherheit bieten. Und das auch vorbereiten zu können, war für mich ein weiterer Faktor in dieser praktisch nochmal, wie soll ich sagen, Bestätigungsphase nach dem Seminar selbst.
Was hat dich so stark in die Schweiz gezogen, dass du all das auf dich genommen hast?
Ich bin nicht direkt in der Schweiz aufgewachsen, aber zu einem guten Stück in der Schweiz aufgewachsen, weil mein Vater Schweizer ist aus Basel, meine Mutter Deutsche auf der anderen Rheinseite. Ich bin auf der deutschen Rheinseite aufgewachsen, aber immer mit sehr, sehr starkem Schweizbezug. Das heißt, meine alten Freunde sind immer noch hier von früher, die Verwandtschaft meiner Frau, natürlich logischerweise meine Eltern. Und dann einfach auch das Umfeld hier. Wir sind hier am See in Zürich. Wir haben die Berge sehr nahe, im Sommer zum Wandern, im Winter zum Skifahren, im Sommer zum Baden am See. Das alles hat mich wieder hierher gezogen. Und zum anderen natürlich auch der Finanzplatz Zürich mit dem erweiterten Finanzplatz auch in Genf. Also der Großraum Schweiz sozusagen, der für die Bankenlandschaft oder für die globale Finanzindustrie schon entscheidend ist und der auch im Bereich Sustainable Finance einer der Top-Zentren in der Welt ist. Ja. Also die Schweiz ist ein sehr innovatives Land und auch in Sachen Sustainable Finance, Impact Investing sehr innovativ mit einer Vordenkerrolle, Vorreiterschaft, in die ich mich eben hineinfinden will, um auch dort eine Wirkung zu erzeugen, also mitzuarbeiten, mitzuhelfen, eine nachhaltige Finanzwirtschaft voranzutreiben.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, mit welchem beruflichen Ziel du in die Schweiz gegangen bist, aber das hast du jetzt schon beantwortet. Aber vielleicht kannst du nochmal deine Motivation dahinter beschreiben. Was genau reizt dich so sehr an diesem, vielleicht könnte man sagen, nicht so sehr großen inhaltlichen Wechsel? Du bleibst in der Finanzindustrie, aber mit der anderen Ausrichtung.
Ja, für mich ist so, im Nachhinein sagt man ja, kann man die Punkte zu einer Linie zusammenführen. Und im Nachhinein betrachtet ist es für mich eine ziemlich natürliche Genese meiner beruflichen Entwicklung. Ich habe angefangen, wie wir vorhin besprochen haben, mit Investmentprodukten auf Währungen und auch auf Rohstoffe. Habe dann gewechselt in das interne Management Consulting, also Projektveränderungen zu definieren, zu designen und dann auch umzusetzen. Und das habe ich dann zu meiner letzten Tätigkeit, also dem dritten Wechsel innerhalb der Deutschen Bank geführt, nämlich zur Definition einer Strategie und eines Betriebsmodells für nachhaltigen Einkauf, also nachhaltiges Beschaffungswesen, nachhaltige Lieferketten. Und dort habe ich praktisch dann Nachhaltigkeit wie ein Blitz getroffen. Das ist auch das, was wir vorhin besprochen hatten, ne? Zusammen mit dem, wie soll ich sagen, intellektuellen Wachstum, mit den Erfahrungen aus Reisen, im Austausch mit anderen Kulturen, zu sehen, dass Finanzwirtschaft als ja Superconnector der in der weltweiten Ökonomie einfach ein Katalysator sein kann für das Voranbringen nachhaltigen Wirtschaftens. Also nachhaltige Finanzwirtschaft als Herz und Motor für nachhaltiges Wirtschaften. Und deswegen war für mich praktisch dann als nächster Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, nachhaltige Finanzwirtschaft, Impact Investing zu avisieren, mich dort hineinzuarbeiten und dort meine nächste berufliche Tätigkeiten auch zu finden.
Hast du sie gefunden?
Ich weiß, wie sie aussieht, also welche Form sie annehmen kann, was es braucht, welche Rollen es braucht und welche Rollen es sind, die wirklich auch eine Vorreiter oder eine vordenkende Kraft für nachhaltige Finanzwirtschaft, für Impact Investing sein kann. Von daher habe ich es für mich gefunden in der Theorie. Und ich bin dabei, das in die Praxis umzusetzen und auch in der Praxis, also hier vor Ort in Zürich oder in Genf, mich dann in die entsprechende Rolle hineinzufinden.
Wie gehst du dabei vor? Wie sieht dein Tagesablauf aus?
Für mich geht es im ersten Schritt darum, mich hier zu orientieren in Zürich, im Schweizer Markt, zu verstehen, wie er funktioniert, welche Netzwerke gibt es, welche Verbände gibt es, was sind die treibenden Kräfte, was sind die hervorragenden Personen, die Sustainable Finance und Impact Investing hier in der Schweiz, aber auch international vorantreiben. Und für mich ist es dann praktisch die Tagesaufgabe, mich mit diesen Personen zu verbinden, mich in diese Netzwerke, in diese Verbände zu integrieren und zu sehen, mit welchen meiner Erfahrungen, mit welchen meiner erworbenen Fähigkeiten ich diese Netzwerke, diese Verbände, diese Unternehmen, diese Personen unterstützen und voranbringen kann. Also sozusagen meine Edge, meine Skills, die ich erworben habe, gewinnbringend für die, sozusagen für den Markt, für die Szene hier vor Ort einzubringen.
Und wie gelingt dir das?
Über Gespräche, über viele Gespräche. Und was ich hier in Zürich sehr, sehr wertschätze, ist die hohe Dichte wirklich an Netzwerken, an Zusammenkünften, an Events, an Veranstaltungen, sei es von der Uni, sei es von NGOs, sei es von Unternehmen, um Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft oder Nachhaltigkeit in der Wirtschaft generell zu fördern. Und da ist es im ersten Schritt für mich sehr wichtig, als Sparringspartner aufzutreten, auch von meinen Erfahrungen bei der Deutschen Bank zu berichten, wie Strategien definiert werden können, wie sie umgesetzt werden können, wie man vom Papier, also das, was man als Idee konzipiert, dann auch tatsächlich in die Praxis kommt, also ins Tun. Ja, das ist ja immer der entscheidende Schritt, dass wir uns sehr viele Designs, sehr viele Konzepte, Vorgehensweisen und wie es sein sollte auf der einen Seite ausmalen, aber die dann verheiraten müssen mit den Rahmenbedingungen, die tatsächlich vorherrschen im täglichen Wirtschaftsleben. Und diesen Schritt zu machen, also vom Papier ins tägliche Tun, das ist dann der entscheidende Punkt, um wirklich Meter zu machen in der nachhaltigen Entwicklung der Finanzwirtschaft und der Wirtschaft im Allgemeinen. Und diesen Schritt zu machen, also dieses Umsetzen von Ideen in die Praxis zum einen und dann die Skalierung dieser Praxis zum anderen, also dass man auch wirklich ein Konzept, was man eingeführt hat, was man umgesetzt hat als Unternehmen, das dann innerhalb des Unternehmens zu skalieren, zu vergrößern, den Impact zu vergrößern und möglichst für andere Unternehmen auch replizierbar zu machen, um den Effekt immer weiter zu vergrößern, wie ein Stein, den man ins Wasser wirft. Das sind für mich die beiden Aspekte, die ich einbringen will, weil ich sie in meiner Vergangenheit, in den vergangenen 17 Jahren erfolgreich einbringen konnte im Unternehmenskontext.
Was ich so beeindruckend an dir und deinem Weg auch finde, dass du so ein ganz klares Ziel definiert hast und für dich gefunden hast und sehr, sehr, sehr stringent darauf hinarbeitest. Ich weiß, dass du auch ein Jobangebot hattest oder auch eine kurze Tätigkeit und dass du sie wieder hast sein lassen oder aufgegeben hast, weil du gesagt hast, es ist nicht dein Weg, es ist nicht, bringt dich nicht deinem Ziel näher. Wie hast du da die Stärke auch gefunden, immer wieder dich auf dein Ziel zu fokussieren und auch Optionen auszulassen, obwohl du ja gerade nichts anderes hast?
Ja, ich habe jetzt auch schon ein gewisses Alter erreicht, ne? Ich bin ja noch nicht so alt, aber doch schon Anfang 40 und mir ist schon klar, dass der nächste Schritt schon entscheidend sein wird für das restliche Berufsleben. Und ich habe mir ein Ziel ausgemalt, auch wie gesagt, im Seminar, im Kurs mit dir. Und dieses Ziel, ich weiß, dass, also dieses Ziel für Sustainable Finance oder Impact Investing, dort eine tragende Rolle zu spielen, das ist für mich wirklich in einer gewissen Art und Weise auch lebensdefinierend. Ja, es gehört für mich zum Sinn meines Lebens dazu, dieses Ziel zu erreichen, weil ich denke, wenn ich mit 70 Jahren an deinem Schaukelstuhl sitze und jetzt nicht die Tätigkeit übernehme oder finde oder dann ausübe, die ich mir als Ziel gesetzt habe, dann werde ich mir das vielleicht später vorwerfen und das will ich nicht. Also ich will das, was ich mir jetzt sozusagen als Ziel gesetzt habe, definiert habe, auch tatsächlich erreichen. Und natürlich ist es einfach, auf Jobangebote aufzuspringen, um vielleicht aus der Unsicherheit herauszukommen, ja. Keine Frage, gibt es Zeiten, zu denen man nervös wird und sich fragt, wird es wirklich klappen? Werde ich mich hineinarbeiten können? Werde ich überzeugen können? Werde ich eine Lücke füllen können? Und dann sind natürlich Jobangebote, die links und rechts hereinkommen, natürlich schon attraktiv, um einen gewissen Seelenfrieden finden zu können. Aber die Frage ist, wie lange dieser Seelenfrieden dann anhält. Ne? Sind es ein paar Wochen, sind es ein paar Monate, bevor man sich grämt, weil man doch das Ziel aus den Augen verloren hat und sich in einer gewissen Nervosität oder gewissen Selbstzweifeln hingegeben hat. Natürlich setzt das voraus, dass man das finanziell auch hinbekommt. Ne? Aber im Endeffekt lässt sich das auch kombinieren, eine solche Suche, ein solches Hinarbeiten auf eine Zieltätigkeit mit Aushilfsjobs oder sogenannten Geldjobs, ne, die Zeit zu überbrücken und diese, wie soll ich sagen, Tätigkeits- oder die Suche oder das Finden der Zieltätigkeit, das Erarbeiten der Beschäftigung im Zielberuf zu unterstützen oder vorzuführen.
Was hilft dir dabei, diese Unsicherheit auszuhalten? Weil das ist etwas, was ich immer wieder auch wahrnehme, dass die Tendenz aus Flucht oder aus, ich möchte diese Unsicherheit hinter mir lassen, dann doch wieder einen Job anzunehmen. Also ich weiß, dass es einfach ein Riesenthema ist. Es gibt ja auch Forschung dazu. Erminia Ibarra ist eine viel zitierte Professorin von mir, die das auch als Hauptgrund beschrieben hat, warum oder woran Umstiege scheitern, nämlich aus diesem Impuls heraus, diese Unsicherheit unbedingt hinter sich lassen zu wollen. Und meine Frage an dich ist, woher nimmst du die Kraft oder was hilft dir dabei, diese Unsicherheit auszuhalten?
Der Austausch mit Leuten, mit anderen Personen, die es auch schon hinter sich hatten oder die es auch schon durchgemacht haben, aber im positiven Sinne, ne, die ein Ziel hatten und das auch erreicht haben, auch mit einer gewissen Durststrecke. Das ist, denke ich, immer damit verbunden. Ich glaube, eine berufliche Laufbahn heutzutage ist keine Linie, sondern es ist wie ein Aktienkurs, wie ein Euro-Dollar-Währungskurs. Es verläuft mit Ups und Downs. Es muss nicht ein Down sein, so eine Suche oder ein Hinarbeiten auf einen Zielberuf. Aber für mich ist es wichtig zu verstehen oder zu wissen, dass es nichts Unnormales ist, sondern dass es etwas Normales ist, das man aushalten und hinnehmen muss, wenn man etwas Bestimmtes erreichen will. Das ist ja nicht nur im beruflichen Kontext so, das ist ja auch in anderen Zusammenhängen so, ne? Dass ein Traum, den man verwirklichen will, auch immer in gewisser Art und Weise mit Entbehrungen einhergeht. Und die Entbehrung ist es halt hier, in einem beruflichen Umfeld eingebettet zu sein, ne? Aufgefangen zu sein im Unternehmen. Aber für mich ist es klar, dass das enden wird. Das wird endlich sein. Dessen bin ich mir ganz sicher. Und wie gesagt, der Austausch mit Leuten, die es auch schon hinter sich haben, ist sehr, sehr hilfreich. In den Netzwerken, in den Veranstaltungen, in denen ich unterwegs bin, gehe ich einfach proaktiv auf Leute zu. Und es ist erstaunlich, wie offen Leute sind, wie hilfsbereit Leute auch sind und einen weiter verbinden, weiter connecten zu anderen Personen, die hilfreich sein könnten in der Erreichung oder ja in der Erlangung der Zieltätigkeit. Es gibt ja auch Brené Brown heißt sie, glaube ich, die ja auch die Verletzlichkeit propagiert. Also wenn man sich öffnet, dann öffnen sich einem auch andere und über die Öffnung kommt dann wirklich ein tiefer Austausch zustande, der einem nicht nur Zuversicht gibt, sondern auch weitere Tools an die Hand gibt, ne? Weitere Herangehensweisen, wie man sich ja auf der Suche voranbewegen kann. Und dieser Austausch, das ist der eigentlich dann Optimismus erzeugt und einem dann weiter Antrieb und auch Kraft gibt, die weiteren Schritte zu tun.
Wie lange kannst du diese Suche noch so auf diese Art und Weise weiter fortsetzen?
Also ich habe für mich ein Jahr ausgegeben und dieses Jahr ist für mich jetzt auch nicht ausgefüllt mit jetzt Suche an sich, sondern für mich ist es eher ein dreiteilig aufgesplittetes Gap Year, würde ich es bezeichnen. Zum einen will ich das Jahr nutzen, um mich auch nochmals intensiv mit meinem Sohn zu beschäftigen, also mit ihm viel zu unternehmen. Zum zweiten auch mich selber weiterzubilden. Ich habe so eine irre lange Amazon-Bücherliste, dass ich die jetzt auch endlich einmal Schritt für Schritt abarbeiten kann. Und zwar im Sinne dessen, was ich beruflich machen will, also Impact Investing, Sustainable Finance, Soft Skills etc. Und das dritte ist für mich über den Aufbau von Netzwerken, über den Besuch von Veranstaltungen, über die Mitgliedschaft oder die Mitarbeit in Verbänden, mich dann praktisch hier vor Ort einzubetten, einzufinden und darüber dann auch der Zieltätigkeit näher zu kommen und sie dann auch schlussendlich zu finden und zu besetzen.
Was machst du, wenn es innerhalb dieser Zeit nicht klappt?
Das ist etwas, was ich für mich als sozusagen Backstop oder doppelten Boden definiert habe. Und das habe ich eben auch im Nachgang des Kurses gemacht. Was passiert, wenn es einfach dann doch nicht klappt und ich die Zieltätigkeit aus welchem Grund auch immer nicht realisieren kann? Ich habe für mich 1, 2, 3 Ausweichberufe definiert, die mich auch sehr interessieren, aber jetzt nicht der nächste logische Schritt sind. Und wo ich denke, wo ich auch gute Chancen habe, mich dann effektiv, sinnvoll, sinnhaft, erfüllend einbringen zu können. Der eine ist zum Beispiel der Lehrerberuf. Das sehe ich auch bei meinem Sohn, dass auch hier in der Schweiz Lehrer fehlen und Personen gesucht werden, die jetzt nicht nur den klassischen Lehrberuf erlernt haben, ja, über die pädagogische Hochschule, sondern Personen, die auch ein gewisses Erfahrungsprofil haben, einen gewissen Erfahrungsschatz, mit dem sie dann neben den ganzen Lehrinhalten auch die Erwachsenen von morgen mitformen, mitgestalten, mit erziehen können in gewissem Maße, ja. Also, neben den ganzen Biologie und Mathe-Inhalten doch auch etwas fürs Leben und fürs Berufsleben mitgeben können. Und das wäre zum Beispiel eine Tätigkeit, die ich mir als nächste Option ebenfalls vorstellen könnte und die für mich sozusagen ein Backstop ist nach dem Jahr, in den ich mich auch dann hineinbewegen würde.
Was würdest du anderen Menschen raten, die sich gerade in einer ähnlichen Situation wie du befinden und nach beruflicher Erfüllung suchen?
Ich würde den Personen raten, die Flinte nicht so schnell ins Korn zu werfen. Wenn man sich mit Leuten beschäftigt, die über erfüllende Karrieren sprechen, dann sieht man bei den Leuten immer, dass sie auch von Selbstzweifeln geplagt waren, logischerweise. Dass es auch immer wieder mal Zeiten gab, in denen sie ohne Beruf waren, weil einfach die Suche, das Finden des Zielberufs schon sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, ne? Bevor man sich erstmal im Klaren ist, was man will, bevor man dann sozusagen erforscht, was der richtige Weg sein könnte, wenn der Weg nicht geht, dann pivotiert und einen anderen Weg sucht, sich in die Netzwerke hineinfindet, in den Kontext hineinfindet, das dauert, das sind schon Fulltime-Jobs dann auch, ne? Je nachdem, wie viel Zeit man sich dafür gibt. Und das Wichtige ist, sich nicht zu schnell ins Boxhorn jagen zu lassen und vor allen Dingen auch neben dieser Suche dann anderweitig gut zu sich schaut, ja, über Sport, über Freizeitaktivitäten, für mich ist immer sehr wichtig der Austausch mit anderen Leuten, weil man so viele neue Perspektiven, Aspekte, Herangehensweise mitbekommt, die man dann wieder für sich ausprobieren kann. Und wenn man weiß, was man kann, wenn man weiß, was man will, dann bin ich sehr fest davon überzeugt, dass man auch über die Ziellinie kommt. Ob es irgendwie 2 Meter nebendran sind, neben dem Zielberuf ist oder 3 Meter auf der anderen Seite neben dem Zielberuf, muss man dann vielleicht dann auch akzeptieren. Aber wenn es möglichst nah da an den Zielberuf herankommt, an eine Zieltätigkeit, dann glaube ich, muss man einfach eine gewisse Zeit, Energie investieren. Aber dann kommt man dort auch an, dessen bin ich überzeugt.
Oliver, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Und ich möchte hier nochmal den Aufruf machen, dass wer immer einen hilfreichen Kontakt oder eine hilfreiche Information für Oliver hat, sich gerne bei ihm melden darf, um seine Suche zu unterstützen. Also ich würde mich total freuen, wenn es zeitnah klappt. Ich weiß aber, dass du dranbleiben wirst und ich bin mir sicher, dass du dein Ziel erreichen wirst. Alles Gute und viel Erfolg weiterhin für dich.
Vielen Dank, Janike, und wir bleiben in Verbindung auf jeden Fall.
Das war ein total schönes Gespräch mit Oliver, den ich einige Zeit schon nicht mehr gesehen hatte. Und es war total schön, dann auch nochmal nachvollziehen zu können, teilhaben zu können an dem, was nach dem Programm entstanden ist. Es war ja doch auch ein längerer Weg bei ihm. Und ich drücke so die Daumen, dass heute jemand zugehört hat, der einen entscheidenden Hinweis hat. Denn ich weiß, dass es ganz häufig um Netzwerke geht und darüber zu reden, was man sucht, was man machen möchte. Und wenn diese Folge dazu beiträgt, dass Oliver seinen Job findet, den er total verdient hat, wo er top drin wäre, total motiviert, also ich lege die Hand für ihn ins Feuer, dann würde mich das total freuen. Wenn du Lust hast, dich auch beruflich auf den Weg zu machen, dann kannst du gerne an meinem Online-Programm Rein in den richtigen Job teilnehmen. Es gibt noch letzte Plätze. Bis zum 19. Januar kannst du dich anmelden. Und ja, dann geht's am 27. Januar schon los. Ich freue mich total darauf und habe mich sehr gefreut, dass du heute bis hierhin wieder dran geblieben bist. Ich wünsche dir noch eine ganz wunderbare Woche und dann weißt du ja, wo du mich nächste Woche findest, nämlich hier in diesem Podcast. Also alles Liebe bis dahin, dein Janike.